Sehr schön, genau. Ja, bei mir geht es heute um etwas, was vielleicht für die meisten hier nicht deren täglich Brot ist, sage ich mal, nämlich die theoretische Chemie. Einmal ganz kurz dazu, also Gebiet der theoretischen Chemie ist im Endeffekt, dass man berechnet die Eigenschaften, Struktur, Wechselwirkungen, Dynamiken von Molekülen. Das Ganze basiert auf der Quantenmechanik, ist entsprechend relativ schwierig in machbarer Zeit solche Rechnungen durchzuführen. Die erste Methode, die irgendwie so halbwegs brauchbar war zu dem Ende, war die sogenannte Hartree-Fock-Theorie. Die wurde so um die 1930er entwickelt. Damals hat noch Hartrees Vater selber mit seinem Sohn da diese Rechnungen händisch auf Papier durchgeführt. Heute macht man sowas natürlich nicht mehr. Ein großer Schritt in die Richtung, dass sowas möglich wurde, war 1970. Die Entwicklung von der sogenannten Software Gaussian. Dafür hat auch John Popel zusammen mit Walter Cohen, Popel hat maßgeblich das mitentwickelt, 98 den Nobelpreis gewonnen. Das war seinerzeit die beste Software, die es gab. War auch alles schön und gut. Das Problem war nur, die haben so ein bisschen eine fragwürdige Lizenzpolitik mit dieser Software gehabt, denn die war eben nicht Open Source. Tatsächlich war Gaussian dafür bekannt, dass die im Endeffekt Wissenschaftlern, die laut Gaussian fälschliche Benchmarks veröffentlicht haben oder die generell an kompetitiver Software gearbeitet haben, dass sie denen einfach ihre Lizenz entzogen haben. Das fanden die Leute nicht so cool und dementsprechend kam es dann um die 2000er zu einem gewissen Drama. 2004 gab es sogar ein Paper in Nature dazu, oder nicht Paper, aber ein Kommentarartikel, wo sich die Leute beschwert haben, dass sie banned by Gaussian waren. Das fanden die also nicht so toll. Man könnte auch unterstellen, dass das wissenschaftlich so ein bisschen problematisch ist, wenn man Benchmarks veröffentlicht und dann Reproduktion davon nicht zulässt. Das würden jetzt Hater unterstellen, ich bin natürlich nicht ein solcher, wie dem auch sei. Nicht in unwesentlichen Anteilen, deswegen ist es dann dazu gekommen, dass es einen Schwall gab an diverser Quantenchemie-Software außerhalb von Gaussian. Vieles davon Open Source, manches auch hinter akademischen Lizenzen. Zum Beispiel QCAM, tatsächlich Popel selber hat später an QCAM gearbeitet, ist deswegen selber banned by Gaussian, was auch Schlag ist. Wie dem auch sei, es gibt eine ganze Stange von Software. Eine, die ich einmal vorstellen möchte, das ist PySCF. Und das ist das Stichwort, denn ich habe ein kleines Skriptchen vorbereitet, das ich einmal ausführen werde. PySCF ist im Endeffekt ja Open Source Software. Es ist, wie es im Namen steckt, ein Python-Paket. Es ist so Open Source, dass ich das ist kein Scherz, heute Morgen runtergeladen habe und dieses Skriptchen zusammengeschrieben habe. Also es ist für jeden verfügbar, was natürlich nett ist, wenn man jetzt wirklich an diesen Sachen arbeitet. Ups, das war der falsche Tab. Genau, das rechnet hier jetzt noch. Tatsächlich, das sieht jetzt langsam aus, das ist tatsächlich ziemlich schnell für die Standards solcher Rechnungen. Also das Paket funktioniert auch. Es ist sehr nett natürlich, dass man schon was Funktionierendes hat und damit dann, wenn man selber Methoden entwickeln möchte, da im Endeffekt das so weiterentwickeln kann. Und da ist die Rechnung auch schon fertig. Ich habe jetzt hier einmal die Struktur des Wassermoleküls, war das, die wir da berechnet haben. Wir sehen hier, in 40 Sekunden war das fertig. Für diese Art Rechnung ist das ziemlich fix. Und wir sehen auch, das Ergebnis ist ziemlich nah am eigentlichen Wert dran. Ja, gut, das war jetzt so ein lustiges Anekdötchen aus meinem Themengebiet, wenn ich mal so sagen will, zum Thema Open Source. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
So. Das ist ja geschickt.
Das muss gerade funktionieren. Jo, hallo, ich wollte euch einmal die objektiv beste CPU-Instruktion vorstellen. Und zwar ist das hier die Form, wie das in x86 ist. Die hat einen sehr ansprechenden Namen, wie man da sehen kann, ist aber ganz cool, weil was die macht, ist, die macht quasi eine Bit-Matrix-Multiplikation. Also wenn man sich vorstellt, man hat eine 64-Bit-Zahl, dann kann man sich die auch vorstellen als eine 8x8-Bit-Matrix. Und diese Instruktion multipliziert quasi zwei dieser Zahlen zusammen. Und das funktioniert quasi so wie normale Multiplikation, nur dass quasi statt Plus ein XOR und statt Multiplikation ein AND verwendet wird. Das klingt jetzt natürlich sehr praktisch und ihr wisst natürlich alle schon, was man damit machen kann. Aber erstmal zur Historie davon. Das gibt es in Intel-Prozessoren seit 2018. Und es gibt aber da auch, gab schon vorher ähnliche Sachen. Und zwar eine Sache ist einmal im Knuth MMRX ISA gab es das seit 1990. Das war sogar ganz lustig, weil ich habe mal einen Vortrag von Knuth rausgesucht, wo er dazu gesagt hat, ja, er hat die Instruktion implementiert, obwohl die nach seinem Wissen noch niemand anders also diese implementiert hat. Gut, ich habe da später noch was rausgefunden, aber egal. Und er meinte, ja, das ist, weil die ist so schlau, die braucht jeder, die wird später noch in andere Prozessor kommen. Und an sich hat er auch damit ein bisschen recht gehabt. Ich habe dann später noch rausgefunden, das gab es aber wie alle Sachen in der Informatik schon vor 1990 und auch in besserer Variation. Und zwar hatte man 1988 in den Cray-Vector-Supercomputern auch die Möglichkeit, das zu machen, beziehungsweise da war es auch möglich, nicht nur 8x8-Bit-Matrix, sondern bis zu 64x64-Bit-Matrix. So was, wofür ist das Ganze? Na, eigentlich wurde die Instruktion mal so für kryptografische Sachen gemacht, aber man hat herausgefunden, damit kann man eigentlich viel coolere Dinge machen. Weil wen interessiert Kryptografie? Naja, gut, viele, aber mich nicht so. Und zwar, wenn man sich überlegt, eine Matrix-Multiplikation, wenn man jetzt in einer Reihe der Matrix eine 1 hat und überall anders Nullen, dann kann man sich quasi aus der anderen Matrix, mit der man multipliziert, eine Zahl aussuchen. Weil das jetzt mit Bits sind, ist das halt Bits. Aber das bedeutet, du kannst quasi mit so einer Bit-Matrix-Multiplikation entweder eine beliebige Permutation von Bits in 8 Bit-Blöcken machen oder von Bytes in 64-Bit-Blöcken. Das heißt, man kann dann zum Beispiel Rotationen, Shifts und all sowas damit implementieren. Und halt, wie gesagt, nicht nur für Bits, sondern auch für die Bytes. Es ist dann auch so, dass einige dieser Instruktionen die Funktionalität haben, diese Bitmatrix auch zu transponieren, also einmal zu rotieren quasi. Und das hat noch mehr Vorteile, denn wenn man das hat und dass man die Bitmatrix rotieren kann und SIMD-Befehle, das heißt, man kann dann mit mehreren 64-Bit-Zahlen gleichzeitig rechnen. Also zum Beispiel kann man sagen, man hat 8 64-Bit-Zahlen und addiert die zu 8 anderen und kriegt dann 8 Ergebnisse. Oder man hat 8x8-Bit-Matrizen und rotiert die alle gleichzeitig, sowas in der Art. Und wenn man das machen kann, diese SIMD-Befehlsätze haben häufig auch noch die Möglichkeit, dass man innerhalb diesen Blöcken, also ich habe mir mal ein Beispiel aufgeschrieben für AVX 512, gibt es quasi 512-Bit-Register, da passen dann entweder 8 64-Bit rein oder 64 8-Bit-Zahlen. Und mit der wenn man transponiert und eine Byte-Permutation-Instruktion hat, kann man ganz viele coole Dinge machen. Und zwar habe ich die hier mal aufgeschrieben. Wenn man eine Byte-Permutation und den Input vorher und den Output danach die Bits permutiert, kann man quasi jegliche 64-Bit-Permutationen machen, also 64 Bits so anordnen, wie man möchte. Also vom Prinzip her funktioniert das, weil man quasi was früher, weil man ja 64 Byte permutieren kann mit der Byte-Permutation-Instruktion und man macht quasi, dass die Bits für alle der 64 Bytes quasi kopiert sind, dass man die Bits gleichzeitig bewegt für die 8 Zahlen und dann wieder zurückdreht. Das heißt, damit kann man dann eine beliebige Bit-Permutation machen. Wenn man das andersrum macht, kann man auch noch größere Bit-Permutationen implementieren. Und eine Sache, die auch ganz nett ist, man kann, wenn man das Ganze mit Bitshifts verwendet, auch sehr schnelle Histogramme machen, wenn man jetzt so Fixgröße Histogramme hat, zum Beispiel mit 256 Elementen, dann kann man damit auch Histogramme implementieren. Und da hatten wir jetzt mal vor ein paar, ich glaube vor einem Jahr hatten wir da mal einen Benchmark gemacht gegen andere Implementationen, das war dann so fünfmal schneller als was es da vorher gab. Genau.
Das sind halt 5 Minuten. Genau. Jens, du bist Jens, du hast ein blaues Band, das ist sehr gut. Genau. Was brauchst du?
Ich brauche gar nichts, ich mache das einfach
Freitext heute.
Schön. Jo. Ich weiß nicht, ob jemand von euch bei den Talks zum Cyber Resilience Act dabei war. Und was ich eigentlich mal einfach mal erzählen wollte jetzt Freitext ist, da ich mit einer anderen Regulierung sehr viel Erfahrung habe, gerade weil ich die letzten 4 Jahre ein Medizinprodukt auf den Markt gebracht habe in der EU. Und die MDR ist tatsächlich Déjà-vu, also was ich gestern und heute darüber gehört habe, über den CAA, Déjà-vu-Effekt für mich, weil tatsächlich sehr viele Ähnlichkeiten. Und was eben Risikoanalyse, braucht man keine Angst vorzuhaben, man muss es einfach nur mal runterschreiben. Und dann eben sagen, Risiken, was für Risiken sind da, sich das überlegen, wie heftig sind die, wie häufig können sie auftreten, wie kann ich sie mitigieren, alles sauber dokumentieren und ja, technische Dokumentation, leider, wird ein Thema für alle sein, aber muss man halt machen, aber nicht so viel, keine Angst davor haben, sondern einfach tun. Und dann sollte man eigentlich fein raus sein bei der Sache. Ist es leider aber nur Aufwand. Und dazu zu sagen, auch CA ist noch einfach, weil wir an das schöne Phänomen, wir mussten alles prüfen lassen von einer benannten Stelle, was beim CA nicht der Fall ist. Da kommt nur jemand, wenn irgendwas mal passiert. Und das war's auch schon.
So, der Gerd, da drüben, genau. Sehr gut. So, nach dem Gerd ist der Nils dran. Wer ist Nils? Du bist Nils, sehr gut.
Macht hier jemand was mit Java?
Wir machen vor allem was mit Mikro.
Also macht ihr mit Mikro was mit Java? Einer wenigstens. Okay, gut, ich habe mir schon gedacht, dass die Zielgruppe hier nicht ganz so perfekt ist, aber ich erzähle euch das trotzdem einfach mal, was ich mache oder was ich euch vorstellen möchte. Es geht um VDoc, das ist ein kleines Projekt, das kommt gerade aus Frankreich, ist gerade im Entstehen, also gerade erst 3 Monate alt. Und letztendlich geht es darum, einen Application-Server, einen Java-Application-Server neu zu bauen. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, es gibt da im Prinzip einen Standard, den Jakarta EE-Standard und auch verschiedene sogenannte Profile. Und die Idee bei VDoc ist jetzt sozusagen zu sagen, wir versuchen das Ganze mal in Europa und möglichst dependency-frei, zumindest für die Laufzeit, sodass wir sozusagen für die digitale Souveränität einen Java Application Server Stack bereitstellen können, der unabhängig von außereuropäischen Technologien ist. Kann man natürlich darüber streiten, ob Java eine außereuropäische Technologie ist. Das kommt natürlich schon aus den USA. Aber wenn man mal von dieser Abstraktionsschicht ausgeht, dann haben sich da ein paar Leute zusammengesetzt und das VDoc erstellt und gebaut oder sind gerade dabei. Also wir sind gerade bei einer Version 0.2. Ich sage immer wir, obwohl ich selber eigentlich nur so ein Beobachter oder Contributor bin oder sowas. Ich bin da gar nicht so in dem Kernteam drin. Aber ja, ihr seht schon so ein bisschen von den Technologien her, in welche Richtung das geht, Lizenzierung und so weiter, ist wie gesagt noch in der Mache. Wenn jemand jetzt sich tiefer mit Java beschäftigt, also hier nochmal so ein bisschen die Motivation, digitale Souveränität. Das Schöne an so einer Microprofile-basierten Technologie ist, es gibt zum einen eine komplette Spezifikation, also die komplette API ist von der Eclipse Foundation spezifiziert, also es war früher ein Oracle-Projekt, die haben das dann abgegeben an die Eclipse Foundation und es gibt zum anderen ein Compatibility-Test-Kit, das TCK, das heißt, wenn man was neu baut, dann hat man zum einen eine Speck, gegen die man implementieren kann, und zum anderen eine, ein Testkit. Und naja, wenn man alle Tests erfüllt, dann ist man konform und kann sich sozusagen, kann sagen, meine Implementierung ist so eine Microprofile oder Jakarta EE Implementierung. Und ja, ihr seht hier so ein bisschen ein paar Zahlen dazu. Und wo das Ganze spannend wird, ist, wenn jemand in der Java-Welt zu Hause ist. Viele Menschen nutzen da sowas wie Spring, Spring Boot, manche auch ganz klassisches Jakarta EE, gibt es auch diverse Implementierungen von IBM, Red Hat, Oracle, diversen anderen Herstellern. Und ja, die Frage ist immer, ist meine Implementierung irgendwie halbwegs mit Spring Boot vergleichbar? Und ich habe jetzt mal schnell mir von Cloud Code hier so eine riesen Matrix erstellen lassen. Keine Sorge, ich gehe nicht durch jeden einzelnen Punkt durch, wo man so ein bisschen sieht, wo steht das Projekt denn? Also links auf der Spalte ist immer Spring Boot, dazwischen sind die Jakarta-Profile und ganz rechts ist das, wo VDOC jetzt gerade steht. Und ja, dafür, dass es erst 3 Monate alt ist, hat es schon relativ viele grüne Haken, erfüllt schon ziemlich viele Dinge. Es gibt auch Ausnahmen, man sieht hier so ein bisschen Integration, Ökosysteme, Messaging, Kafka, sonst irgendwas, vieles ist auch noch nicht unterstützt. Aber wie gesagt, dafür, dass das Projekt erst 3 Monate alt ist, tut sich da schon eine ganze Menge. Und ja, ich will jetzt auch, wie gesagt, da gar nicht komplett durch die ganze Matrix durchgehen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen spannenden Punkt. Wenn ihr Interesse habt, kann man da auch nochmal drüber diskutieren. Es gibt so ein paar Alleinstellungsmerkmale. Vielen Dank.
Ich versuche ja trotzdem freundlich zu runden und einen Satz zu erwischen. Sehr gut. Nils. Ja, ich habe früher immer so ein Ding gehabt, das hat dann das Sendung mit der Maus Musik abgespielt, exakt zu dem Zeitpunkt. Dann war das ein neutraler Dritter, der das unterbrochen hat.
Alles klar. Hallo, ich bin Nils. Ich habe auch so eine Art Metathema, ist nicht direkt Software, sondern wie wir Software erzeugen können, insbesondere in unserer Community. Und zwar, ich bin auch großer Homeoffice-Fan grundsätzlich, aber manchmal ist es auch ganz gut, Leute face-to-face zu sehen. Was ist aber, wenn wir uns im europäischen Winter befinden? Draußen ist es kalt, überall liegt Schnee und Eis, es ist unfreundlich. Dazu habe ich mir mit ein paar anderen Leuten das kleine Projekt Commit and Chill überlegt. Commit and Chill ist die Idee, eine kurierte, Open-Source-orientierte Workation zu organisieren. Workation, sozusagen Arbeiten an einem externen Ort. Wir haben da bisher mal so eine, ich weiß nicht, ich habe hier so ein kleines Plakat mitgebracht, eine thailändische Insel oder sowas uns ausgeguckt. Wir haben noch nicht fix einen konkreten Ort irgendwie gebucht, aber schon mal so ein bisschen gescoutet und so weiter. Wir sind jetzt auch nicht die allerersten, die das machen wollen, sondern ja, andere Leute haben auch schon mal so eine Vocation gemacht, aber jetzt hier mal explizit auf das Zielpublikum Open Source, freie Software, Entwickler, Communities und so weiter wollen wir ansprechen. Wie stellen wir uns das vor? Es gibt so grob zwei Modi, wie man daran teilnehmen kann. Entweder seid ihr irgendwie in einem Team von, weiß ich nicht, 8, 10, 12 Entwicklern, die vielleicht gerade ein großes Refactoring planen oder die ein großes Release machen wollen oder irgendwie insgesamt sich im Teambuilding oder sowas besser zusammenfinden wollen, wäre das so eine Idee. Oder aber ihr seid einfach ein einzelner Open-Source-Contributor bei irgendwas und wollt einfach mal so ein bisschen den Kopf frei haben, irgendwo in der Gegend, wo es nicht weit zum Strand ist, wo die Sonne scheint, wo es insgesamt eine schöne, inspirierende äußere Umgebung gibt. Ja, das muss auch gar nicht besonders teuer sein, weil wir uns überlegt haben, da auch so ein bisschen abseits der typischen Touristenpfade hinzugehen. Wie gesagt, der ganz konkrete Ort, da sind wir gerade noch beim Scouten dabei. Es werden auch nicht wahnsinnig viele Leute sein. Das, was wir uns so vorstellen, sind rund 16 Leute, vielleicht irgendwie so eine einzelstehende Villa, so ein bisschen im abseits des großen Trubels zu mieten. Und wer dann da mit hinkommen will, kann dann da zusammen dann arbeiten in dieser Zeit. Wie sieht das ungefähr aus, so vom Rahmen? Es soll halt eine Vacation sein, es ist kein Urlaub in dem Sinne. Dementsprechend denken wir, dass 3 Wochen sozusagen das Minimum ist, was irgendwie Sinn ergibt. Besser ist es wahrscheinlich bis zu 6 Wochen sowas zu machen. Bei den Kosten kann man gut drüber reden, weil das, wie gesagt, ein bisschen abseits liegen wird. Wird wahrscheinlich nicht teurer sein, als ihr auch zu Hause für sozusagen Wohnen aufwenden müsstet. Ich habe zum Beispiel bei meiner letzten Tour einfach meine Wohnung untervermietet und das ging quasi null auf null auf. Das hat ganz gut funktioniert. Zu all dem habe ich mal ein kleines Plakat gemacht. Davon gibt es auch noch ein paar vorne am Ausgang. Also wenn ihr nachher nach Hause geht, linke Hand davon, am Guck-Stand liegen diese Plakate. Die Guck ist auch sozusagen hier mein Kooperationspartner. Ich bin selbst auch Guck-Mitglied, also die German Unix User Group. Wir stehen dahinter. Und das ist jetzt auch ich bin kein Reiseveranstalter, sondern ich bin auch nur Event-Organisator. Also hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob mich noch jemand vom Linux-Tag oder sowas kennt oder von den Guck-Veranstaltungen. Da haben wir einfach nur uns überlegt, wir versuchen mal an einen anderen Ort irgendwie auszuweichen. Wenn jemand Fragen hat, hier, wie gesagt, sind die Plakate, sind so kleine Abreißzettel auch dabei. commitandchill.net habe ich gestern Nachmittag noch schnell reserviert, die Domain. Ich würde auch heute Nachmittag oder auf der Heimfahrt vielleicht noch einen kleinen Webserver implementieren. Also gib mir diese paar Minuten noch zur Fertigstellung dieses Webservers, wo ihr euch einfach mal unverbindlich irgendwie anfragen könnt. Alles klar? Danke sehr. Ich weiß nicht, woher ich das nicht.